ARD.
Quizfrage. Was sind Strompreiszonen und wie funktionieren die? Hättet ihr mich das vor ein paar Tagen gefragt, hättet ihr ein langgezogenes Moment bekommen. Also, wenn ihr die Antwort spontan auch nicht wisst, nicht schlimm. Bislang sogar völlig egal. Denn in Deutschland gibt es nicht Strompreiszonen, sondern nur eine Zone. Und das bedeutet, dass der Strompreis an der Strombörse für alle gleich ist. Egal, ob für eine Schiffswerft im Norden oder für einen Autohersteller im Süden. Aber das könnte sich nun ändern, denn heute ist vom Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber eine Studie erschienen. Und in der schlagen sie vor, in Deutschland mehrere verschiedene Strompreiszonen einzuführen. Im windreichen Norden wäre Strom dann künftig möglicherweise billiger als im industriereichen Süden. Wieso, weshalb, warum? Das erfahrt ihr heute in unserem Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Jeden Montag bis Freitag neu in der ARD Audiothek. Alle Infos dazu kommen gleich von meinem Kollegen Markus Plettendorf und von mir Susanne Tappe. Es geht um Windräder, überlastete Netze, Dunkelflauten, teuren Strom und den Industriestandort Deutschland. Damit herzlich willkommen. Hallo Markus.
Ja, hallo Susanne.
Markus, lass uns bei diesem doch recht komplexen Thema ganz vorne anfangen, auch wenn einige das vielleicht nicht zum ersten Mal hören. Wie setzt sich ein Strompreis eigentlich zusammen, damit wir gleich wissen, über was wir hier reden?
Ja, ich mache auch das jetzt mal wirklich so einfach, wie es irgend geht, weil da ganz viele Marktkriterien und Strombörse und Europa und alles Mögliche mit reinspielen. Aber wir zahlen so 30, manche Leute auch noch 40 Cent die Kilowattstunde und davon sind weniger als die Hälfte die Produktionskosten des Stroms. Um es genau zu sagen, 37%. So, und dann kommen diverse Umlagen drauf, Steuern kommen obendrauf und die sogenannten Netznutzungsentgelte. Wir sagen immer gerne Netzentgelte dazu. Das sind halt die Kosten, die müssen die Stromversorger dann an die Netzbetreiber, also diejenigen, die diese Hochspannungsmasten und die unterirdischen Leitungen pflegen, warten, betreiben, das ist das Geld, was die denen bezahlen müssen. Also 37% sind Produktionskosten.
Genau, und über die reden wir auch heute, denn diese Strompreiszonen, die würden nur etwas an diesen Produktionskosten ändern, richtig? An diesem Anteil.
Exakt.
Okay, dann lass uns doch mal darüber reden, wo dieser Preis, dieser Produktionskostenpreis, wo der überhaupt eine Rolle spielt, nämlich an der Börse. Wie läuft das?
Genau, also Strom wird an der Börse gehandelt, Angebot, Nachfrage, ne? Habe ich viel Strom im Netz, sinkt der Preis, habe ich wenig Strom im Netz, ist er teuer. Das haben wir alles auch zum Beginn des Ukraine-Kriegs erlebt und so weiter und so fort. So, gehandelt wird immer für jeweilige Zonen und Deutschland bildet da bislang zusammen mit Luxemburg eine Zone. Also es ist egal, ob der Strom jetzt in Kiel oder Nürnberg gebraucht oder auch erzeugt wird, der Beschaffungspreis, also diese Produktionskosten, das, was an der Börse gehandelt wird, das ist deutschlandweit ein einheitlicher Preis.
Alles klar. Und dieser Börsenstrompreis, um das vielleicht auch gleich nochmal zu sagen, der betrifft mich als Privatperson ja eher wenig, oder? Wenn wir darüber reden, blicken wir eigentlich aus Unternehmenssicht auf diesen Preis, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Es sei denn, du hast schon so einen modernen, dynamischen Strompreistarif mit einem intelligenten Stromzähler und zahlst sozusagen den Börsenstrompreis direkt. Das haben aber noch sehr, sehr wenige. Nein, das ist eigentlich ein Industriethema. Für den Privatkunden ist es so, dass die Stromversorger sich im Regelfall auch an dieser Börse eindecken, aber sehr große Kontingente für die Zukunft. Also die nehmen sozusagen diese Schwankungen, die es an der Börse gibt, ein bisschen dadurch raus, dass sie für die Zukunft große Mengen einsparen. Das heißt, das, was von einem möglichen Ersparnis bei Strompreiszonen jetzt beim Verbraucher ankommt, da sagen Experten, na ja, lass das mal ein Cent oder zwei sein. Das mag für uns Verbraucher extrem wenig sein. Für einen Industriekunden, der große Mengen kauft, vielleicht auch kurzfristig, also eine Firma, die so viel braucht wie eine ganze Kleinstadt, für die sind 2 Cent aufs Jahr gesehen eine echt fette Summe.
Dann lass uns genau da einhaken, denn darum geht's heute. Warum gibt es da jetzt die Überlegung, Strompreiszonen einzuziehen?
Ja, das hat was mit dem zunehmenden Anteil der erneuerbaren Energien, Wind- und Solarstrom zu tun. Die Erzeugung ist ja wetterabhängig. Und ich habe es gerade gesagt, haben wir viel Strom im Netz, sprich der Wind weht ganz dolle und die Sonne scheint auch noch dazu. Dann schwankt der Preis nach unten. Und wir müssen, das ist jetzt ein technisches Problem, zum Teil Windräder sogar abschalten, weil die Netze sonst überlastet wären. Das ist so viel Strom im Netz, wie gesagt, der Preis, der wird zum Teil sogar negativ dann an der Börse. Trotzdem müssen wir aber dann im Süden, vorwiegend im Süden, manchmal klassische Kraftwerke anschmeißen, Gaskraftwerke zum Beispiel, die müssen einspringen, weil wir diesen vielen Windstrom aus dem Norden nicht transportiert bekommen. Es sind einfach nicht genug Leitungen da. Und all diese Maßnahmen, die werden Redispatch genannt, da sind die Netzbetreiber für zuständig, da dann steuernd einzugreifen, eben auch das Windrad abzuschalten. Diese Redispatch-Maßnahmen, die kosten sehr viel Geld, zumal der Betreiber des Windrads, der es abgeschaltet bekommt, dafür entschädigt wird. So, und diese Redispatch-Kosten, das ist wirklich ein Milliardenbetrag und den zahlen wir über die Netzentgelte, jeder Verbraucher.
Also wir halten fest, zunächst einmal ist viel Wind und Sonne natürlich gut und dann kann der Preis an der Börse auch bis ins Negative sinken. Aber wenn wir den nicht mehr abtransportiert bekommen, aus zum Beispiel dem windreichen Norden in den energiehungrigen Süden, dann muss ganz viel eingegriffen werden und dann kann das die ganze Nummer teuer machen. Was ist denn im Fall von Dunkelflauten? Also wenn wir eben keinen Wind haben und außerdem keine Sonne, sondern dichte Wolken.
Ja, da passiert genau das Gegenteil. Dann steigen die Strompreise an den Börsen kurzfristig auf ein Vielfaches des normalen Preises. Und das ärgert natürlich all diejenigen, die kurzfristig Strom einkaufen müssen. Und das sind eben vor allem die Industrieunternehmen. Und jetzt gibt es eben die Überlegung, würde man jetzt den Handel in mehrere Zonen aufteilen und sagen, so, Angebot und Nachfrage sind im Norden und Süden halt sehr unterschiedlich, da machen wir jetzt mal zwei Zonen draus, dann wird es langfristig wahrscheinlich zu unterschiedlichen Handelspreisen in diesen Zonen kommen. Wahrscheinlich ein bisschen niedriger im Norden, weil eben hier diese sehr günstig zu produzierende Windenergie ausreichend vorhanden ist. Ein bisschen teurer im Süden, wahrscheinlich, weil da weniger Windkraft ist, aber viel stromhungrige Industriekunden.
Ja, das klingt doch erstmal total naheliegend, oder? Warum haben wir das nicht schon längst? Ist das nicht erstmal eine gute Idee?
Ja, grundsätzlich ist das eine gute Idee. Das soll Marktanreize setzen und das funktioniert auch. Also entweder, dass sich mehr Industrie im windreichen Norden ansiedelt oder dass im Süden mehr Windräder gebaut werden oder die Stromnetze schneller ausgebaut werden. Also ne, um den Markt sozusagen wieder zu stabilisieren. Aber zunächst mal hätten höhere Strompreise an Industriestandorten im Süden natürlich dann auch Auswirkungen auf deren Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen dort, auf die Produktionspreise und am Ende möglicherweise auch auf die Verlagerung von Produktionsstandorten. Und darum findet man diese Idee der Strompreiszonen im Süden überhaupt nicht witzig. Die südlichen und westlichen Bundesländer sind total dagegen. Und ein weiterer Punkt, wenn die Börsenpreise im Norden bei so einer Zonenaufteilung dann sinken würden, dann verdienen die Stromproduzenten im Norden natürlich auch weniger Geld. Sprich, sie haben auch weniger Geld zur Verfügung, das in den weiteren Ausbau ihrer Stromproduktionsanlagen zu investieren.
Also ich fasse mal zusammen. Es gibt wie immer Licht und Schatten und es gibt vor allen Dingen widerstreitende Interessen, richtig?
Ja, absolut richtig. So, und um da jetzt noch einen großen Spaß draus zu machen, die Studie, die hat ja untersucht, welche Strompreiszonen wären denn am wirtschaftlichsten? Wo würden wir die besten Anreize schaffen? Wo würden die Redispatch-Kosten am stärksten sinken? Und dabei sind nicht, worüber wir jetzt die ganze Zeit philosophieren, zwei Zonen dabei rausgekommen, sondern mal eben fünf. Das ist gerade die Empfehlung. 5 Zonen, das sei die wirtschaftlichste Variante. So müsste man es aufteilen. Ja, noch kleiner, da hatte das Bundeswirtschaftsministerium große Sorgen davor, wenn man jetzt sagen würde, man kann noch kleinere Cluster bilden. Auch das gibt's, auch in anderen Ländern. Aber da könnte es dann eben passieren, dass auch dieses Spiel von Angebot und Nachfrage, dann, wenn so eine Region so klein wird, dass es vielleicht nur noch einen Produzenten gibt, dass das dann nicht mehr ausgewogen wäre und die Strompreise eher steigen würden. Also noch kleiner nicht. 5 ist jetzt in der Studie gerade in der Betrachtung die wirtschaftlichste Variante.
Vielleicht noch mal ganz kurz für mein Verständnis, weil wir auch gerade bei den Marktanreizen waren. Ne? Wenn wir jetzt einen Netzausbau hätten, so wie wir ihn irgendwann unbedingt haben wollen, nämlich dass problemlos Windstrom vom Norden in den industriereichen Süden fließt, dann hätte sich das Problem doch so ein bisschen von selbst erledigt. Das heißt, das, worüber wir hier gerade reden, ist doch eigentlich so eine Art Übergangslösung, oder?
Ja, grundsätzlich richtig. Bleiben natürlich die Fragen offen, wer baut die Leitung und wer zahlt dann dafür und zahlt für die Instandhaltung und. Am wirtschaftlichsten ist es natürlich, den Strom da zu produzieren, wo er auch verbraucht wird. Aber grundsätzlich hast du recht, hätten wir jetzt ein top ausgebautes Netz und der Strom wäre überall in Deutschland zur gleichen Zeit in gleichem Maß verfügbar und wir könnten die Windenergie ganz toll speichern, ja, dann bräuchten wir die Zonen wahrscheinlich nicht.
Heißt, man muss sich jetzt einen Kopf machen, was will man wie wo regulieren? Jetzt ist das Ganze ja erstmal ein Vorschlag mit diesen Strompreiszonen und du hast auch schon gesagt, welche Bundesländer von der Idee nämlich nicht begeistert werden, zum Beispiel die im Süden und im Westen. Wer entscheidet denn jetzt, ob es am Ende auch so kommt, wie von dieser Studie empfohlen?
Ja, das Ganze ist ein Europathema. Da haben die einzelnen Bundesländer gar nicht so viel mitzukamellen. Also die EU-Mitgliedstaaten, die entscheiden darüber. Und das haben die auch schon mehrfach gemacht. Österreich zum Beispiel gehörte auch mal zu dieser deutsch-luxemburgischen Zone bis 2018. Schweden wurde 2011 dann auch in 4 Zonen aufgeteilt. Wenn dieser Empfehlung jetzt gefolgt werden würde und die EU-Mitgliedstaaten abstimmen, dann muss das natürlich einstimmig passieren und da verwette ich jetzt schon mal irgendwas Wichtiges drauf.
Na, dein Mikro.
Deutschland wird dem nicht zustimmen. Die künftige Bundesregierung hat schon klar gesagt, sie sind gegen diese Strompreiszonen. Auch die Bundesnetzagentur hat da schon mal kritische Äußerungen getätigt. Also da wird es mit Sicherheit keine Zustimmung von Deutschland geben. Aber nützt nichts, wenn es in diesem Jahr kein einstimmiges EU-Votum gibt. Dann entscheidet im kommenden Jahr die EU-Kommission.
Uiuiui, ui. Vielen Dank für die ganzen Infos.
Sehr gerne.
So, ihr Lieben, ich gebe zu, das war heute ein ganz schöner Ritt. Aber wenn nun die politische Diskussion losbricht, ob man sowas wie verschiedene Strompreiszonen braucht oder die EU-Kommission das am Ende einfach in Deutschland durchsetzt, dann wisst ihr Bescheid, worum es geht und was die Vor- und Nachteile sind. Ich würde sagen, damit wird man nicht unbedingt der Mittelpunkt der nächsten Party, aber beeindruckend ist so ein bisschen Nerdwissen auf jeden Fall. In diesem Sinne, schaltet gern auch morgen wieder ein und empfehlt uns weiter. Darüber freuen wir uns nämlich sehr. Bis hoffentlich bald, macht es gut!